Hallo und willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ich habe heute den Thomas Staudacher von Coinfinity hier, er ist dort Head of Compliance, aber das ist nur unser zweites Thema. Worüber wir eigentlich reden, ist seine Story, wie er in Bitcoin reingekommen ist und wie er aus der quasi Normie-Fiat-Karriere in die Bitcoin-Karriere gekommen ist, warum er das gemacht hat und ja, welche Schritte er da unternommen hat, wo er sich informiert hat und was für Tipps er hat für Menschen, die gerne im Bitcoin-Bereich, im Bitcoin-Business arbeiten würden. Und wir reden natürlich auch über die ganzen Regeln, die auf uns zukommen, Travel Rule und Mika und so weiter, aus der Sicht des ältesten österreichischen Bitcoin-Brokers Coinfinity, weil am Ende des Tages die Regeln sind die Regeln, da muss man sich dran halten und es ist interessant, wie man damit umgeht, zum Beispiel auch das Konzept des extrem sparsamen Umgangs mit Kundendaten, was natürlich für Bitcoiner sehr wichtig ist. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Dass die Inflation auf uns zukommt, davor haben uns Marc Wallek und Ronald Stöferle, die beiden Fondsmanager und Partner von Incrementum, schon lange gewarnt. Und jetzt ist sie da, jetzt ist sie ein richtiges Problem. Incrementum hat mehrere Fonds aufgelegt, die da helfen können, da eine Lösung sein können, teilweise auch wirklich auf Inflationsbekämpfung ausgelegt sind. Was Incrementum auch macht, ist Gold und Bitcoin zu kombinieren in eigenen Fonds, um da neue Wege zu gehen. Es gibt Bitcoin-Chartbooks, Bitcoin-Analyse und den jährlichen Gold-Report, wo ich auch ordentlich mitschreibe. Einfach mal reinschauen bei incrementum.li. Solide rechtliche und juristische Beratung, das ist im Bitcoin, Krypto, Blockchain etc. Bereich wahnsinnig wichtig. Echte Experten sind da Arthur Stadler und Oliver Völkel von SV Law, die haben da in den letzten Jahren schon einiges an juristischer Pionierarbeit geleistet und kennen sich in diesem Bereich wirklich aus, ja, wie keine zweite Anwaltskanzlei, die ich kenne. Ich freue mich deshalb, Sie als offiziellen Law-Partner bei Was Bitcoin bringt an Bord zu haben. Wer rechtliche oder regulatorische Fragen hat, etwa zum Datenschutz, wer sich bei seinen Vertragsverhandlungen mit Partnern und Investoren absichern will oder Kontakt mit europäischen Behörden oder der Finanzaufsicht hat, der kann sich bei Stadler Völkel Rechtsanwälte die kompetente Beratung holen, die er braucht. Einfach melden bei svlaw.at. Man kann bei Stadler Völkel schon lange auch mit Bitcoin bezahlen. Es geht wieder los, 2023, das wird das bisher beste Jahr, was Bitcoin-Konferenzen im deutschsprachigen Raum betrifft, da bin ich mir ganz sicher. Am 27. April geht's los in der Schweiz am Bodensee, Kreuzlingen am Bodensee, die Swiss Bitcoin-Konferenz, ein neuer Auftritt sozusagen. Ich bin dort dabei, gemeinsam mit einigen coolen Speakern, die ihr schon aus dem Podcast kennt, swiss-bitcoin-konferenz.com, dort findet ihr alle Details. Und mit Was Bitcoin bringt, als Code in einem Wort zusammengeschrieben, gibt's 5% auf alle Karten. Aber damit nicht genug. Die BTC 23, die größte deutschsprachige Bitcoin-Konferenz, wo die gesamte Community zusammenkommt, in Innsbruck im September, die geht wieder über die Bühne. Mit Was Bitcoin bringt, gibt's auch dort 5%. Ich bin dort Speaker, ich bin dort Moderator. Ich freue mich sehr auf euch. Die letzte war wirklich super. September 14 bis 17, 2023, die BTC 23 auf bconf mit c, bconf.de gibt es die Karten und mit Was Bitcoin bringt, gibt es auch dort 5%. Herzlich willkommen bei Was Bitcoin bringt, Thomas Staudacher von Coinfinity. Servus Thomas.
Servus Nico, hallo.
Danke, dass du extra den weiten Weg aus Graz angetreten bist. Wir springen gleich einmal direkt rein, bevor wir dich vorstellen. Du bist Head of Compliance bei Coinfinity. Wir haben derzeit Eine wilde Zeit. Ne? Die Banken fallen um, die Inflation grassiert, Bitcoin ist im Preis gestiegen, es ist in den Medien und so weiter. Wie merkt man das bei euch? Kommt das bei euch an? Gibt es mehr Nachfrage? Wie schaut es aus?
Ja, grundsätzlich merkt man das natürlich auch bei uns. Zum einen, du hast ja schon gesagt, Social Media mäßig ist ja alles voll aktuell mit diesen neuen Themen. Und ich denke auch bei der Coinfinity, bei allen Bewegungen, sowohl in die positive als auch in die negative Richtung, merkt man immer ein erhöhtes Kundenaufkommen dann. Und ja, auch in dem Fall merkt man natürlich schon, dass sich da etwas tut. Wie groß das Ausmaß jetzt kurzfristig sein wird, sei dahingestellt. Aber man merkt natürlich auch, dass mehr Nachfrage jetzt da ist.
Ihr habt jetzt vor kurzem ein neues Portal gelauncht, ihr habt jetzt die native App gelauncht, also auf gut Deutsch eine richtige App, die quasi im App Store ist und die man sich runterlädt und die Dings. Ganz kurz, Thema Sparpläne, ist das etwas, was die Leute annehmen? Weil es ist ja für den erfahrenen Bitcoiner, das ist ja die beste Art und Weise, dabei zu sein.
Ich denke, dass jetzt mittlerweile mit der Native App, so wie du gesagt hast, das Thema bei uns noch relevanter ist und die Leute das schon sehr gut auch annehmen. Und so wie du sagst, ich glaube, gerade im Bitcoin-Space, ein Sparplan ist eines der sinnvollsten Dinge, die man machen kann.
Du bist Head of Compliance bei Confidity, du heißt Thomas, du hast einen langen Rauschebart, das dürfte bei euch zum guten Ton gehören, nicht? Also ich spreche auf den Thomas Burgstaller an, der schaut sich
vielleicht
ein bisschen ähnlich.
Weil wir beide aus den Bergen in Kärnten kommen. Aber ja, ich gebe da recht.
Kommt ihr vom selben Berg?
Nein, wir sind ein bisschen unterschiedlich. Wir kommen aber beide, sage ich jetzt einmal, aus Oberkärnten.
Ah, verstehe, okay. Also das reicht für uns Flachländler. Ja. Erzähl ein bisschen über dich. Wer bist du, woher kommst du, seit wann machst du den Job bei Confinity?
Woher ich komme, also... Ja, grundsätzlich aus Kärnten, ja. Aber das war jetzt, glaube ich, nicht die Frage. Inhaltlich komme ich eigentlich aus einem anderen Bereich. Ich komme aus dem Revisionsbereich. Ich war lange Zeit bei Casinos Austria, Österreichische Lotterien, für die Revisionen mit meinem Team im Casino-Bereich und im Slot-Bereich zuständig. Da natürlich schon aus dem Revisionsbereich das nahe Verhältnis zu den regulatorischen Vorgaben. Auch wir als Gruppe damals sind den Geldwäschebestimmungen unterlegen über das Glücksspielgesetz. Und das war quasi so mein professioneller Start.
Was heißt Revision?
Interne Revision, das heißt, wir haben sowohl die Casino-Betriebe national, international, als auch die Slot-Operations, Headquarters geprüft im Sinne, dass wir Vorgaben soll mit dem tatsächlichen Ist verglichen haben. Ich mache das jetzt weniger akademisch, weil sonst könnte man eine lange Liste, was Revision ist, runterplappern. Aber im Endeffekt geht es um die Prüfung, werden Vorgaben eingehalten, interne Vorgaben, externe Vorgaben. Das vergleiche ich mit dem, sage ich, das Feststellen des Ists. Und dann gibt es einen Unterschied oder es deckt sich. In einem Fall, wenn es sich deckt, ist gut. Wenn man einen Unterschied sieht, dann wird man Empfehlungen aussprechen aus der Revision, wie diese Dinge eben verbessert
also interne
werden.
Zahlenkontrolle, kann man das so nennen?
Nein, es geht nicht nur um Zahlen. Ich glaube, das ist so der alte Revisionsansatz, der aus dem Rechnungswesen kommt, wo die Revision vielleicht auch noch so ein bisschen Unternehmenspolizei war. Neuere Ansatz ist ein risikobasierter Ansatz, der nicht nur aufs Rechnungswesen, nicht nur auf die Zahlen ausgelegt ist, sondern es geht um Abläufe, Prozesse, ja, durchaus auch konkrete rechtliche Vorgaben, die eben compliant sein sollen, sowohl intern als auch extern. Also nicht nur Zahlen, sondern auch Abläufe, Prozesse.
Okay, jetzt muss man dazu sagen, Casinos Austria, für die, die das nicht kennen, das ist ein ziemlicher Brocken. Also die österreichischen Casinos sind eine große Firma, die international tätig ist. Da geht es nicht nur um zwei, drei Häuser in Wien und in Felgen, ne?
Das ist richtig, ja, zu meiner Zeit, glaube ich, wir hatten zum Schluss, glaube ich, noch 35 Auslandsbetriebe, ungefähr in der Größe bei den Casinos. Es hat zwischenzeitlich auch von den Lotterien Auslandsoperations gegeben, da war ich jetzt weniger im Revisionsbereich drin, aber man redet von wesentlich mehr, als man in Österreich sieht, sage ich.
Ist das eigentlich ein reiner Staatsbetrieb?
Nein, ist es nicht, also...
Aber schon
das
noch
ist,
beteiligt,
glaube ich, noch
ne?
Mit, wenn ich jetzt, ich bin jetzt schon zwei Jahre weg, ja. Aber ich glaube, wir sind jetzt noch bei 33%, die der Staat hält und dann ist eine tschechische Gruppe eingestiegen, ja. Die jetzt Alvin heißt, also nein, ist kein reiner Staatsbetrieb,
okay, aber 33%.
Noch mit Staatsbeteiligung.
Aber es ist ein Staat.
Wenn ich es richtig im Kopf habe, bitte schlagt es mir jetzt nicht, wenn ich...
Nein. Mir geht es eher darum zu sagen, es ist ein Staatsbetrieb, der auch Geld macht. Das ist immer so selten, das muss man immer herausstreichen. Aber dann hast du dich entschlossen, Glücksspiel, das ist dir zu wild, du machst jetzt was Seriöses und bist zu Bitcoin gewechselt.
Ich würde eher sagen, ich habe mich von der einen riskanteren Branche oder ungewöhnlicheren Branche in die nächste bewegt. Und tatsächlich kam da der Ansatz zu Bitcoin schon in der alten Firma. Mhm. Also ich bin, soll ich kurz sagen, wo
ja,
ich
bitte,
überhaupt
bitte.
Dazukommen
ja,
bin
ja,
zu
bitte.
Bitcoin? Das war nämlich genau vor einer Veranstaltung aus dem Casino-Bereich. Wir sind nach Las Vegas gefahren zu einer Gaming Protection Konferenz. Und das war Anfang 15, wo wir dorthin gefahren sind. Und ich hatte ein bisschen im Vorfeld auch gelesen, damals auch über Vegas, und habe dann gesehen, dass das eine oder andere Casino schon Bitcoin an nehme.
Wann war denn das? Nur,
das war Ende 14, Anfang 15. Ich glaube, wir waren im Februar 15 dann dort und ein bisschen vorher haben wir mich mit dem Thema beschäftigt. Man schaut immer vorher, was tut sich gerade in Vegas. Ja. Und da bin ich eben drüber geflogen, dass das D-Casino damals Bitcoin akzeptiert. Hat man das dann dort angeschaut. Und was tatsächlich der Fall war, ist, man hat es im Spielbetrieb noch nicht verwendet. Also du konntest keine Chips kaufen damit. Aber man hat es im Restaurant verwenden können, man hat es im Souvenirshop verwenden können. Und sie hatten schon ein Bitcoin-ATM dort. Und vor dem Hintergrund, dass ich da eben das gesehen habe, habe ich dann damals, und das war der erste Anknüpfungspunkt zur Coinfinity dann, in Graz im alten Büro bin ich zum ATM gegangen und habe mir gedacht, so jetzt für diese Reise, ich nehme mal was mit, ich möchte das einfach einmal ausprobieren. Und dann kurz gemacht, dann hängen geblieben.
Also das heißt wirklich seit 14, 15 schon in Bitcoin drin?
Ende 14, Anfang 15, ja, natürlich sehr langsam auch herangetastet. Ich glaube, das werden auch viele wissen, wie das ist am Anfang. Die völlige Überzeugung hat man, oder ich zumindest, sicher nicht die ersten 2-3 Monate. Also im Nachhinein ärgert es mich definitiv, dass ich nicht mehr gekauft habe, weil ich habe mich da sehr langsam herangetastet, ein bisschen ausprobiert. Ja, um einfach ja, das Ganze auch gleich mal zu spüren, zu verwenden.
Ich glaube, es gibt nur eine einzige Person, die sich nicht darüber ärgert, nicht rechtzeitig mehr gekauft zu haben. Und das muss Satoshi Nakamoto sein. Bei allen anderen Bitcoinern, die ich je kennengelernt habe. Bei allen anderen, die ich je kennengelernt habe, natürlich. Also es ist dieses, aber am Ende des Tages ist es völlig wurscht, abgesehen davon, ich meine, 14, 15 ist ja aus heutiger Sicht dann eher ein Luxusproblem. Ne? Also auch, aber erzähl ein bisschen, also du, weil damals gab es ja auch kaum Informationsquellen, ne? Da gab es ja relativ wenig. Also wie bist du davon gegangen?
Ja, es war eine ganz spannende Geschichte. Ich bin ja ganz ursprünglich einmal 12 drüber gefallen, dass ich einmal die Begrifflichkeiten gehört habe. Das war aber damals noch auch zu einer Zeit, wo es noch weniger gab. Ich damals nicht einmal mehr einen Rechner gehabt habe, sondern nur mehr einen Firmenrechner, wo ich auch nichts machen könnte. Aber auch 14, 15 war es ja noch relativ schwierig, vielleicht gar nicht bei uns in Österreich, weil wir hatten ja schon mit Coinfinity in Graz schon einen Betreiber auch von ATMs. Ich glaube, damals hat es auch schon in Wien hat's schon einen gegeben, also das ist eh gegangen. Aber natürlich von Exchanges, wie wir sie jetzt haben, von Zahlungsmöglichkeiten, wie wir es jetzt überall haben, war damals natürlich auch noch nicht so zu sprechen wie jetzt.
Ja, und vor allem, wie gesagt, gab es ja nicht wirklich Informationsquellen, nicht? Es gab vielleicht ein paar Bücher,
naja,
es gab
das White Paper. Informationsquellen damals, also wer mich ganz massiv da in diese Bubble oder ins Rabbit Hole reingeholt hat, waren die ganzen Antonopoulos-Videos. Also das war für mich, sage ich, also wie ich mich dann begonnen habe, da wirklich zu beschäftigen, bin ich dann einfach jeden Abend nach der Arbeit rausgelegen und habe einmal Antonopoulos-Videos auf- und abgespielt. Also das war im Wesentlichen eigentlich die Quelle. Man, ungeachtet davon, dass man dann das White Paper liest und. Aber auch da gebe ich dir recht, du hast jetzt natürlich mit den ganzen Büchern, die jetzt da sind, auch eine viel, viel größere Quelle.
Es gibt ja ganz, also Antonopoulos hat eine ganze Generation von Bitcoinern geprägt, glaube ich. Also der taucht immer wieder auf bei denen, die ich sage jetzt mal, wirklich sehr früh dabei waren. Und ich würde das als sehr früh bezeichnen. Ich meine, wir hatten erst vor kurzem in München das TerraHash-Event, da war Knut van Holm und der hat gesagt, selbst wenn ihr gestern erst Bitcoin gekauft habt, seid ihr OGs, ja, im langfristigen. Und da hat er natürlich vollkommen recht. Also wir tun immer so, als wäre er so 14, 15, natürlich ist es so, aber langfristig gesehen sind wir immer noch früh.
Das würde ich auch so sehen, ja. Man vergisst das selber, glaube ich, dann auch ein bisschen, wenn man dann doch schon ein paar Jahre dabei ist, dass es trotzdem noch immer früh ist. Und auch jetzt im 23er Jahr, ich glaube, so wie du sagst, in the long run sind wir noch immer ganz, ganz früh, was Bitcoin betrifft.
Und man muss dann solche Dinge verkraften, wie das du warst 14, 15 in Vegas und hast dort gesehen, dass Bitcoin schon im Alltag eingesetzt wurde. Ich nehme mal stark an, dass das heute nicht mehr so ist in Vegas. Also dass man quasi damals eigentlich schon in gewissen Bereichen weiter war, als man es heute ist.
Ich kann es jetzt von Vegas, nachdem ich jetzt tatsächlich schon 3-4 Jahre nicht mehr dort war, nicht mehr exakt sagen. Bin ja auch aus der Firma schon ausgestiegen. Aber es hat viele Dinge genau nach dem 14er, nach der 14er Bubble hat es, glaube ich, viele Dinge gegeben, die dann die nächsten 3 Jahre eher wieder verschwunden sind. Es war ja, ich denke, so 15 oder 16 vielleicht rum. Meines Erachtens hat es damals ja auch noch, du hast ja, wir haben am Rennweg ein Café gehabt, das hat Bitcoin angenommen. Ich glaube, es wurden damals schon auch einige Geschäfte angebordet, dass sie Bitcoin akzeptieren, haben es aber dann wieder zurückgelegt. Mhm.
Ja, wahrscheinlich auch, auch weniger Nachfrage danach. Ja. Damals gab es noch weniger Leute, die Bitcoin hatten und die Bitcoiner geben ja bis heute ungern Bitcoin aus. Also das darfst du nicht unterschätzen. Ja.
Das ist natürlich auch ein Punkt, dass man, ja, gerade vor allem, ich sage jetzt die letzten 3 Jahre, der Narrativ quasi des Sparens, des DCN, klar, führt jetzt natürlich auch dazu, dass jetzt nicht so viel wahrscheinlich ausgegeben wird.
Wobei es immer noch magisch ist. Also, und auch Grüße gehen natürlich auch an alle Hörerinnen und Hörer raus, die bei Value for Value dabei sind und Satz streamen und Satz schicken und boosten. Also das ist also die verschiedenen Dinge, die möglich sind, auch gerade das Lightning Network, haben der Verwendung von Bitcoin da auch wieder einen echten Boost gegeben. Ja, also bist du jemand, der Bitcoin auch im Alltag irgendwo einsetzt? Als Zahlungsmittel?
Regulär jetzt nicht mehr. Ich habe natürlich auch sehr, sehr viel ausprobiert und ja, aber eher weniger. Ich bin jetzt auch eher der, wenn er Bitcoin hat, eher drauf sitzt, als dass er sie ausgibt. Aber natürlich, ich sage jetzt eher beim Rumspielen und Ausprobieren, was kann ich?
Also ich bin immer
also
wieder...
Also ATMs ausprobieren, ja. Oder wenn du irgendwo eben im Ausland bist, dass man schaut, akzeptiert es jemand, aber ich würde jetzt noch nicht sagen, dass ich es jetzt als reguläres Zahlungsmittel verwende, das tue ich überhaupt nicht.
Ich war letztens mit der Family in einem Restaurant ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war, ich glaube Transdanubien, also hier in Wien, und gehe aufs Klo und dann ist da plötzlich ein Bitcoin-Automat von Courant, also von der Tochterfirma von Coinfinity, die jetzt die Automaten übernommen hat, und habe mir gedacht, du musst jetzt, weil es ist das Jahr 2023 und ich habe tatsächlich noch nie ein Geld in einen Automaten gefüttert. Noch nie, bis zu dem Zeitpunkt. Ne? Und ich hatte zufällig 50 Euro dabei und es war gerade relativ gut, der Preis war relativ, also es gab gerade einen Dump, Wochenend-Dump, also habe ich gedacht, das probiere ich jetzt aus. Und das war wirklich super easy, weil du einfach nur deine Wallet quasi hinhältst per QR-Code und die Sache ist erledigt. Das war echt cool.
Genau.
Und dann habe ich dem Max geschickt ein Foto davon und er hat sofort erkannt, wo er steht, der Automat. Gut, ja. Aber deine Geschichte war noch nicht vorbei. Also du hast damals Kontakt gehabt mit Bitcoin und bist dann auch mit Coinfinity in Kontakt gekommen. Aber wie ist es dann dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt auch wirklich in Bitcoin, weil das ist für viele Leute interessiert das irrsinnig, ja, weil es gibt für Bitcoiner diesen Drang, auch im Bitcoin-Space zu arbeiten. Und manche haben das geschafft und andere wollen es noch schaffen und daraus entstehen dann ganz eigene Firmen, damit die Leute, deswegen würde mich deine Story da ein bisschen mehr interessieren.
Ja. Nein, es war eben der Anfang, den habe ich kurz erzählt. Ich bin dann halt in das Rabbit Hole wirklich komplett reingekippt, das muss man einfach so sagen. War für mich aus vielen Dingen spannend, ich glaube, da geht es auch vielen so, weil du ja, wenn du dich mit Bitcoin beschäftigst, dich nicht mit einer Materie, sondern mit vielen. Du hast da technische Komponente. Also das war gerade für mich etwas, ich habe, wie sehr jung war, ich bin mit Commodore 64 aufgewachsen.
Was bist du für ein Jahrgang?
Dann 72.
Okay, also du bist 11 Jahre älter als ich noch.
Ja. Und habe sehr jung einen C64 gekriegt, habe mich sehr viel mit den ID damals beschäftigt. Und dann eher weniger mit Bitcoin wieder, ja, Rechner muss her, man muss sich an Not aufsetzen. Das heißt, der ganze Bezug zur Technik ist wieder viel größer worden. Der Bezug zu wirtschaftlichen Themen, Austrian School of Economics. Also du hast einfach über das Rabbit Hole so viele verschiedene Anknüpfungspunkte, was einfach für einen selber so spannend ist, sich dann auch wieder mal nach vielen Jahren, wenn du in der Arbeit bist, du hast so deinen Weg, du hast so deine Themen, einfach wieder auch über diesen Tellerrand drüber zu schauen und dich mit vielen anderen Dingen wieder zu beschäftigen. Und das war für mich einfach so spannend und ich habe sicher auch ein bisschen gebraucht und auch die Volatilität war jetzt sicher nicht von Anfang an für mich so positiv, weil das war man einfach nicht gewohnt. Und das hat sicher eine gewisse Zeit gebraucht. Aber ich glaube, ich war dann doch relativ bald einmal schon überzeugt, ich glaube, das macht schon sehr viel Sinn und das wird was. Das wird nicht mehr verschwinden. Das ist auch weiterhin meine Meinung. Und nachdem ich das aber dann wirklich schon so mitgenommen im positiven Sinn eigentlich, war schon der Punkt, dass ich da irgendwo auch etwas beitragen wollte. Sagen wir es einmal so vielleicht auch. Und die ersten Geschichten waren jetzt noch in der alten Firma, wo man bei gewissen Formaten, wir haben so ein Crazy Thursday gehabt, wo Mitarbeiter einfach zu gewissen innovativen Themen vortragen haben können. Da haben wir 16 das erste Mal zu Bitcoin eben so ein Crazy Thursday gemacht. Und dann war halt ein bisschen auch die Überlegung, gerade in dem Glücksspielbereich hier ein bisschen Awareness zu schaffen, zu sagen, schaut her, ihr habt hier eine neuartige Möglichkeit, auch Werte zu transferieren. Vielleicht macht das Sinn in einem internationalen Setup. Und so bin ich dann probiert, eben auch in der Firma Anknüpfungspunkte zu finden. Und wir haben es dann tatsächlich im 18er, 19er Jahr ein Projekt, da ist es um ein Zahlungsprojekt gegangen, das wir über die CAI, das ist die Casinos Austria International, das heißt alle Auslandscasinos und Töchter hängen dort drunter, mit den Vorständen auf ein Projekt geeinigt hatten, dass wir einmal den Use Case Zahlungsabwicklung mit Bitcoin angehen. Haben dort, da war der Thomas, der zweite Thomas, auch damals mein technischer Partner, den habe ich ins Boot geholt und haben dann mit einem Konzept begonnen und haben ein kleines Zahlungsterminal gemacht. Wir haben eine Firma in Liechtenstein dann als Tochter der Casinos Austria International gegründet und haben dort quasi das Casino mal angebunden. Das hat dann danach relativ schnell auch sein Ende gefunden, weil wir einfach von der Strategie her dann mit den intern Betroffenen nicht mehr auf gleichkommen sind. Wir hatten unterschiedliche Vorstellungen, haben dann das Projekt zurückgelegt und für mich war das dann der Punkt, wo ich gesagt habe, naja, es war eine super schöne Zeit, ich habe sehr viel gesehen, ich habe sogar auch ein Bitcoin-Projekt einmal beginnen können dort, aber ich möchte einfach da bleiben. Meine Zeit in der Gruppe und in der internen Revision hat ein Ende und habe dann einfach gesagt, so einmal aufs gerade Wohl raus, ich höre auf, ich möchte in dem Bereich mehr machen. Und das war dann Mitte 21, wo ich dann ausgeschieden bin.
Ganz grundsätzlich, wenn man anfängt, über Bitcoin zu sprechen in einem großen Unternehmen, ja, wirst du in den allermeisten Fällen auf einfach auch auf Unverständnis stoßen, weil natürlich Bitcoin als Konzept so konträr ist zu dem, was wir gelernt haben, dass es halt, also die meisten Leute denken quasi ans nächste Meeting und ans nächste Projekt oder an den nächsten Jahresabschluss und nicht daran, dass wir ein komplett neues Geldsystem aufstellen und was. Also, aber ich glaube, dass halt bei den Casinos oder gerade wenn man es als Bezahlungssystem oder als Geldtransfersystem unter Anführungszeichen verkauft, da hast du offenbar die Erfahrung gemacht, es geht, aber ist es dann eingeschlafen wegen auch der Volatilität? Also war der Preis hat da eine Rolle gespielt?
Bei unserem Projekt jetzt? Ja. Nein.
Gar nicht. Also weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass es immer einfacher ist, Projekte zu lancieren, wenn der Hype groß ist. Und dann, wenn es runtergeht, wollen alle wieder vergessen, dass wir da ein Projekt haben.
Was ich auch so sehe, was aus meiner Sicht aber wieder der falsche Anknüpfungspunkt ist, weil genau in der Zeit habe ich eigentlich nicht die Zeit, mich mit so einem Projekt zu beschäftigen. Ja. Da müsste ich es schon haben.
Ja, klar.
Aber gibt ja recht, es passiert viel so.
Also das Lernen aber. Die Firmen, die länger in Bitcoin drin sind, haben das gelernt. Also Fidelity zum Beispiel in Amerika, der große Asset-Verwalter, die seit 2015 in Bitcoin tätig sind oder selber sogar meinen und so, die haben gelernt zum Beispiel, die machen das immer so, dass sie im Hype kündigen sie an, ja, wir bringen Bitcoin in die 401k-Pläne und du kannst deine Pensionsvorsorge mit Bitcoin machen. Und dann kündigen sie das an und bringen es aber erst ein Jahr später. Also sie kündigen es im Hype an, aber freischalten tun sie es dann erst im Bärenmarkt. Also das ist schon sehr schlau gemacht. Ja? Aber das ist natürlich für eine Firma, die nicht da schon so lange drin ist, das geht dann so strategisch nicht.
würde ich auch so sehen, ja.
Das heißt, Mitte 21 bist du dann bei den Casinos Austria ausgeschieden und hast dich auf Jobsuche begeben oder war da schon klar, du kommst zu Confinity?
Nein, überhaupt nicht. Das war eigentlich für mich so geplant, dass ich mir mal zuerst sowieso eine Auszeit nehmen wollte, beziehungsweise, sagen wir so, Auszeit heißt ja nicht Auszeit. Ich wollte mich einfach einmal voll mit den Dingen beschäftigen, die mir Spaß machen. Und das waren Bitcoin, ich habe, so wie gesagt, hab den IT-Anknüpfungspunkt wieder gefunden, ich habe Notes laufen gehabt, ich habe Lightning-Notes laufen gehabt, ich habe mich technisch damit beschäftigt, ich habe viel gelesen, ich habe auch das eine oder andere kleine Beratungsprojekt gemacht, weil ich durchaus auch
im Bitcoin-Bereich
wobei aus, ja, auch aus dem einen oder anderen Grund, da haben wir über Zypern einen weiteren Risikobezug gehabt, ist da nicht weitergemacht worden. Aber das war einfach so, ich sage jetzt einmal meine Auszeit, wo ich mir mal auch bewusst sein wollte, in welche Richtung gehe ich. Ich wollte mich mit den Dingen beschäftigen, die mir wirklich auch Spaß machen. Oder sagen wir so, keine Trennung mehr zwischen privatem Interesse und Beruf. Mir hat mein vergangener Beruf irrsinnig viel Spaß gemacht, nur trotzdem war es etwas, was ich privat nicht mache. Bitcoin, wenn ich das beruflich mache, ist es das Gleiche, wie wenn ich privat mache. Und das ist für mich jetzt einfach dieser Punkt. Und auch wenn wir vorher gesagt haben, Compliance, über diese Jahre, nachdem ich ja schon aus so einem regulierten Bereich komme, ich habe einfach schon die Entwicklungen dort aus privatem Interesse ja auch mitverfolgt.
Also jetzt rund um Compliance bei Bitcoin, hast du auch aus privatem Interesse dir angeschaut, was da alles passiert?
Naja, es war ja, wenn wir von 14, 15 reden, wir hatten ja damals im Wesentlichen noch fast überhaupt keine regulatorischen Vorgaben. Du hast steuerrechtlich noch nichts gehabt. Du hattest ja 14 noch nicht einmal eine rechtliche Einordnung in irgendeiner Form, was Bitcoin ist. Und ich glaube, es war dann das Finanzministerium, die dann Bitcoin erstmalig einmal als sonstiges immaterielles Wirtschaftsgut eingeordnet haben. Das heißt, ich war in einem Zeitpunkt noch drin oder begonnen, wo ja noch nichts da war. Und wenn du dich dann mit dem Thema beschäftigst, musst du dich ja auch aus privater Perspektive mit steuerrechtlichen Themen und anderen rechtlichen Themen beschäftigen, weil es dich ja auch betrifft. Schon rein aus privater Geschichte.
Ja, genau. Und die Einordnung war übrigens richtig. Also, Herr Finanzminister, ich weiß, dass Sie zuhören. Ja? Nehmen Sie Bitcoin raus aus der Steuer. Sie können die ganzen anderen Coins als Assets versteuern, als Finanzanlagen. Aber Bitcoin wäre so zu versteuern wie Gold oder Antiquitäten oder sonstige derartige andere Wirtschaftsgüter in meinen Augen. Aber das ist nur meine Botschaft so am Rande. Ich frage deswegen so genau, weil es einfach extrem spannend ist und weil das wahnsinnig interessant ist für viele Leute, die eben genau diese Erfahrung machen. Also du bist auch nicht der Erste, mit dem ich rede, der sich sogar eine richtige Auszeit genommen hat, um sich intensiver mit Bitcoin zu beschäftigen. Also du konntest das offenbar auch, die meisten Menschen können jetzt nicht einfach sagen, ich nehme meine Auszeit, oder viele können das nicht, aber gut for you, dass du das konntest. Wie ging es dann weiter? Also du hast dich dann noch weiter reingetigert, auch ins Technische, und bist dann, wie bist du bei Confinity dann gelandet?
Das war letztes Jahr im Sommer und wir haben es eh schon besprochen, Thomas Fichte kenne ich auch schon länger und da ist von ihm dann quasi gekommen, naja, bei Ihnen hört der Compliance-Leiter, Geldwäschebeauftragte aus, ob das nicht vielleicht für mich was wäre. Ich war damals auch ganz ehrlich und es war eigentlich im ersten Moment gar nicht so etwas, was ich mir so unmittelbar jetzt vorstellen konnte, weil ich habe meine Zeit, meine Freiheit eigentlich genossen und war eher eben in die Richtung unterwegs, irgendwo selbstständig, Richtung Beratung, in dem Bereich was zu machen. Haben wir aber dann nach ein paar Tagen, ich sage jetzt nicht Bedenkzeit, aber es musste auch einmal sacken bei mir. Dann aber doch gedacht, es ist eigentlich eine gute Idee und es macht Sinn. Auch wenn es wieder ein angestellter Job ist, aber es ist halt inhaltlich etwas, was für mich auch Sinn macht, in einem angestellten Job wieder zu machen.
Na gut, ich meine, es ist nicht nur Österreichs älteste Bitcoin-Firma, sondern wenn alle nur noch, also wenn alle Bitcoiner sagen, sie wollen nie wieder angestellt werden, dann gibt es nie Bitcoin-Firmen. Ne?
Das ist genau der Punkt. Und ich sehe und ich weiß ja auch, dass in dem ganzen Bitcoin-Space jetzt Compliance, Geldwäscheregelungen ja nicht sonderlich prickelnd wahrgenommen werden. Aber für mich ist halt der Punkt, wir agieren in Mitteleuropa, wir agieren oder jetzt in Österreich konkret. Wenn wir Vorgaben und rechtliche Vorgaben nicht einhalten, dann wird es einmal hier sicher nichts werden, weil wir können es nur in diesem Rahmen machen. Wenn wir es anders oder wenn es jemand anders machen will, ja, dann muss er irgendwo hingehen in eine Jurisdiktion, wo es anders ist. Aber wenn wir, glaube ich, auch Bitcoin hier bei uns promoten und unterstützen wollen, dann geht das nur in diesem rechtlichen Rahmen.
Nichts ist besser als ein Gast, der die Überleitung zum nächsten Thema selbst macht. Vielen Dank dafür. Aber vielleicht noch ganz kurz vorher, weil es mich schon interessiert ist, war das so, dass du dir gedacht hast, naja, diese ganze Compliance-Geschichte, da kenne ich mich zwar aus, aber das habe ich schon so lange gemacht, das möchte ich nicht mehr machen, ich würde gerne was Neues machen. War das das?
Bei Coinfinity, da heißt es seit 2014 Bringing Bitcoin to the People. Diese Firma hat Bitcoin wirklich in der DNA und das merkt man an allen Stellen. Beim wirklich sehr guten Service, bei der persönlichen Betreuung im Grazer Front Office und bei den Services, die reichen von High Net Worth, Individual Betreuung bis zur Beratung, wenn es um die sichere Verwahrung von Bitcoin geht und auch jede andere Frage kann man dem Team von Coinfinity stellen und bekommt garantiert eine gute Antwort. Coinfinity ist der Hauptsponsor dieses Podcasts und das Team, das startet jetzt gerade richtig durch. Es gibt ein neues Webportal. Dort kann man kaufen, verkaufen und einen Sparplan anlegen, was sicher die entspannteste Art ist, Bitcoiner zu sein. Und neue Features kommen auch ständig dazu. Das Portal ist aus aller Welt erreichbar. Seht es euch an unter coinfinity.co.
Ich habe jetzt seit über einem Jahr das Privileg, in der Bitcoin-Community fast Vollzeit tätig zu sein und da lerne ich natürlich viele tolle Leute kennen und die haben für die Community von Was Bitcoin bringt einiges parat. Zum Beispiel satoshistore.io, da gibt es die Was Bitcoin bringt Collection, die Nico Collection, auch die Fix the Money Collection von meinem englischen Kanal und mit Was Bitcoin bringt als Code bekommt ihr auf das gesamte Sortiment dieses wirklich coolen Shops, der unglaublich viel zu bieten hat, bekommt ihr 5%. Was Bitcoin bringt, satoshistore.io. Aber damit nicht genug. Mit Was Bitcoin bringt dem Code gibt es auch 5% auf die Hardware-Wallet von Shift Crypto, die Bitbox O2, meiner Meinung nach die beste und coolste Hardware-Wallet. Und wer wirklich auf Nummer sicher gehen will, der schaut bei Seedor.io vorbei. Seedor.io, da wird dann gemeißelt, gehämmert und geschlagen und der Seed wird für immer aufbewahrt auf Stahl. Seedor.io mit Was Bitcoin bringt, dem Code gibt es auch dort 5%.
Nein, es waren vielleicht zwei Dinge. Wenn wir von interner Revision reden, dann reden wir so von der dritten Verteidigungslinie im Unternehmen. Wir prüfen. Compliance so als zweite und operativ wäre die erste Linie, aber in der Revision bist du gar nicht operativ. Das heißt, du schaust da im Wesentlichen, außer vielleicht bei Projekten, im Nachhinein etwas an oder stellst einen Ist-Zustand dar. Bei der Compliance kannst du schon operativ auch etwas bewegen, etwas beeinflussen. Und das, glaube ich, war ein Punkt aus einer prüfenden Tätigkeit. Wir haben genau diese Compliance-Themen. Und das waren in unserem im Glücksspielbereich natürlich auch die aufsichtsrechtlichen Glücksspielvorgaben. Und dann an zweiter Stelle ist schon einmal Common Geldwäsche, weil das eines der wesentlichen Punkte war. Nur hier jetzt kannst du halt auch aktiv in dem Bereich operativ was machen. Und das war für mich nach vielen Jahren prüfender Tätigkeit schon eine spannende Geschichte jetzt, weil Revision endet dort, wo du die Empfehlung dann quasi abgibst. Aber du setzt nicht mehr um.
Und noch dazu natürlich in einem viel kleineren Team kommen automatisch mehr Aufgaben und mehr, also auch nebenbei viel mehr Input und Möglichkeiten, sich einzubringen. Nicht? Das ist jetzt nicht so, dass du absolut quasi nur in einer Rolle gefangen bist die ganze Zeit.
Nein, und eben spielen mehr Gründe. Ich meine, aus einem großen Unternehmen in ein kleines Unternehmen ist, ich sage jetzt, ein ganz anderes Arbeitsumfeld. Sicher auch andere Bereiche, die wichtig sind. Also auch das ist jetzt sicher ein Setup, was mir jetzt näher ist als vielleicht in einem Großunternehmen.
Ich frage deswegen, weil, wie gesagt, ich immer noch auf der Schiene bin, dass wir das jetzt auch besprechen für Leute, die bewusst darüber nachdenken, was könnten sie eigentlich machen im Bitcoin-Space. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich oft bei Themen, die ich vielleicht schon früher bearbeitet habe, mir dann denke, das habe ich ja alles schon durch und ich möchte mich jetzt mit anderen Sachen beschäftigen, aber dann drauf kommt, dass diese Themen jetzt, also dass diese Expertise ja etwas ist, auf das du aufbauen kannst und das du nutzen kannst. Ja? Statt dass man sich ganz neu in was reinstürzt, wo man wieder von vorne anfängt und wo vielleicht andere sind, die es besser können. Compliance. Du hast das vorher schon erwähnt. Es ist ein Thema, das die Bitcoiner ungern hören, aber natürlich für eine Firma, ihr müsst euch an die Regeln halten. Ist das die Zusammenfassung für den Begriff Compliance? Habe ich das richtig übersetzt? Compliance, da geht es darum, dass man sich auch an alle Regeln hält.
Ohne eine akademische Debatte runterzubrechen, Bitte nicht. Es das Einhalten der rechtlichen Rahmenbedingungen. Machen wir es kurz und bündig.
Was?
Das Sicherstellen.
Genau. Und das ist natürlich in einem Bereich, der immer noch neu ist und wo die Regeln auch noch bis heute nicht komplett fixiert sind, aufregend und spannend. Und eben für Bitcoiner, manche Bitcoiner ignorieren das vollkommen und sagen, wir leben in der Bitcoin-Welt und die Welt wird sich auch anpassen an die Bitcoin-Welt. Das glaube ich auch langfristig, aber sozusagen im Day-to-Day-Business muss man sich jetzt sozusagen mit dem beschäftigen, was jetzt passiert. Was passiert denn jetzt gerade?
Fangen wir vielleicht überhaupt so an, was die wesentlichen Themen waren, die im Bitcoin-Bereich aus Compliance-Sicht kamen. Und ich sage jetzt einmal, erster Anknüpfungspunkt war steuerrechtliche Themen. Die sind jetzt bei uns in der Coinfinity bis dato weniger das Thema gewesen. Und dann ist der wesentliche Treiber Anti-Geldwäsche und Anti-Terrorismus-Finanzierungsregelungen. Und was wir jetzt, also das ist das, sage ich, der Rahmen, den wir jetzt haben. Also mit der fünften Geldwäscherichtlinie ist ja mit 20 dann quasi auch die Crypto-Asset-Providers unter dieses Regime gekommen. Und das war, sage ich, der erste wirklich große regulatorische Schritt hier, den die Coinfinity hinter sich hat. Hier zum ersten Mal aus dem Bereich der Anti-Geldwäsche reguliert zu werden. Jetzt haben wir weitere Themen wie Mika, die jetzt kommen. Da wird für uns in der Coinfinity der wesentliche Aspekt sein, dass es unter dem Mika-Regime auch eine Lizenz geben wird. Bisher war es eine Registrierung, die wir bei der FMA hatten. Jetzt wird es eine Lizenz unter Mika sein, die man dann auch in den anderen EU-Ländern passporten kann.
Das ist mal der große Vorteil, dass ihr quasi auf Knopfdruck in der ganzen EU dann tätig werden könnt.
Genau. Das ist jetzt eben der Unterschied, der dann mit Mika möglich ist. Wenn wir die Mika-Lizenz ganz regulär hier haben, dann können wir über Passporting in anderen Ländern der EU anbieten. Aktuell müssten wir uns jeweils dort eine Registrierung holen.
Genau, und dann müsste der Head of Compliance bei jedem einzelnen Land nachschauen, wie es läuft, ne? Und das ist schwierig.
Dann müsste man wirklich eine Gruppenstruktur aufbauen und.
Wie stehen wir ganz kurz, wo stehen wir mit Mika? Wann wird das jetzt beschlossen, eingeführt und dann auch in den Nationalstaaten umgesetzt?
Wir sind wieder ein bisschen verspätet. Es hat jetzt zum Schluss ursprünglich März geheißen, dass man es verabschiedet. Wird jetzt nach jetzigem Stand und meinem Wissensstand mit April sein. Und dann haben wir 20 Tage plus 18 Monate, bis es dann tatsächlich in Kraft tritt.
Bis es auch ratifiziert sein muss quasi
im nationalen Recht. Nein, Mika als Regulierung wird ja nicht umgesetzt. Das hat eine direkte Rechtswirkung in den Mitgliedstaaten.
Okay. Das heißt, das wird eingeführt und dann gilt. Und dann müssen auch die Behörden müssen sich ja das anpassen wegen dieser ganzen Lizenzvergabe.
Das ist jetzt genau der spannende Punkt, dass wir ja sehr hart darauf warten, dass Mika jetzt endgültig verabschiedet wird, weil erst ab dem Zeitpunkt generell Aufsichtsbehörden, ich sage jetzt mit Durchführungsbestimmungen, mit Auslegungs- oder Interpretationsthemen erst dann loslegen können. Das heißt, wir wissen an groben Rahmen, aber natürlich noch keine Details jetzt, wie jetzt diese Lizenz exakt aussehen wird.
Also wir reden da jetzt in Wahrheit von schon von 25, bis es wirklich Schlag.
Naja, Ende 24.
Ende 24, also ja.
Müsste sie, ja, aber Ende 24 aktuell jetzt, ja.
Okay, gut. Also werden wir noch ein bisschen über Mika reden. Was gibt es noch für Themen? Travel Rule.
Travel Rule wäre ein weiteres Thema. Das wird mit jetzigem Stand auch mit der gleichen Frist wie Mika kommen. Travel Rule hat eine ganz andere Komponente. Da geht es quasi, dass bei Transfers von Wasps an Kunden...
Von was bitte?
Entschuldigung, ich habe jetzt die Abkürzung verwendet, Wasps Virtual Asset Service Providers. Das ist die Kategorie, unter die Firmen wie die Coinfinity fallen.
Also Cyber Hornets, Cyber Wasps. Okay, ja? Yeah?
Könnte man so bezeichnen.
Okay, also sorry jetzt. Also das ist die Abkürzung Service Provider. Du hast gesagt, was passiert da? Ich habe dich jetzt aus dem Konzept gebracht.
Ja.
Sorry, fangen wir nochmal von vorne an. Also beim Transfer von Wasps an Kunden.
Von Wasps an Kunden, und dann haben wir noch die Unterscheidung, ob ein Kunde ein Self-Hosted Wallet verwendet. Eher blöder Begriff, aber es wird halt Self-Hosted Wallet genannt.
Nein, es wird eigentlich Unhosted Wallet genannt.
Unhosted
wir nennen Self-Hosted Wallet.
Self-Hosted Wallet. Naja, eigentlich ist es im Bitcoin Space ein Wallet.
Ja, natürlich. Nein, natürlich. Das ist ja genau das, was ich meine.
Das hänge ich mir ein bisschen auf, weil...
Nein, wir sind noch dabei, quasi wir sind noch in der Phase, wo wir mit dem Auto auf den Wegen fahren, die für die Pferde gebaut werden. Und das ist ja derzeit, ja. Jetzt werden die Wege angepasst. Also nein, es werden Regeln für die Autos erlassen, auf den Pferdewegen, um die Pferdewege zu schonen. Die nächste Phase wird ja die sein, wo wir Straßen bauen, aber da kommen wir noch hin. Ja? Aber gut, aber was Travel Rule, also was ist diese Travel Rule, was bedeutet die?
Die bedeutet, dass Informationen über die Eigentümer der Wallets quasi ausgetauscht werden müssen. Das heißt, wenn ein Kunde zum Beispiel bei einem anderen, jetzt verwende ich wieder den Begriff Wasp, ist, dann muss ich mit dem Gegenpart quasi die Daten austauschen.
Okay.
Also um wen handelt es sich, wer ist der Kunde?
Also meine Self-Hosted Wallet kriegt sozusagen ein Marshall, auf dem steht dann Nico drauf. Damit dann, und mit die kann ich dann verwenden und sozusagen das jetzige pseudonyme System soll dadurch ersetzt werden, aus Sicht des Staates.
Im Endeffekt, man könnte auch die Analogie machen, es kriegt jetzt ein Wallet ein IBAN.
Ja.
Also das ist bei Self-Hosted, Unhosted Wallets im Prinzip das, was die Travel Rule sagt. Ich muss verifizieren, ob der Kunde diese Wallet unter Kontrolle hat. Sprich, ich muss sicher sein, dass der Kunde auch quasi die Werte transferiert.
Okay, und jetzt ohne jetzt in eine philosophische Debatte zu kommen darüber, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weil das ist, würde abendfüllend sein. Und ich glaube, man merkt schon in unserer Art und Weise, wie wir darüber reden, dass wir jetzt nicht glauben, dass das jetzt die beste Idee der Welt ist. Aber was bedeutet das für euch? Also wie könnt ihr damit so umgehen, auch im Sinne eurer Kunden?
Es wird Anbieter geben, die hier Lösungen anbieten. Ich sage, wir haben ja eben zum einen Self-Hosted Wallets, zum anderen andere Service-Providers, wo ein Kunde zum Beispiel auch ein Konto haben kann. Da wird es Protokolle geben, da wird man eine technische Lösung auf Protokollebene zwischen Wasps implementieren. Bei Self-Hosted Wallets, Unhosted Wallets ist eben die Frage, ich muss es verifizieren, dass der Kunde die Kontrolle hat, dass es seine Wallet ist. Das könnte jetzt sein, ein Message signen. Das heißt, durch das Signen der Message sehe ich, der Kunde kontrolliert quasi, das ist sein Wallet. Ist eine Variante, und dann gibt es technisch ein paar andere Varianten, aber es führt im Endeffekt dazu, dass Wallets Kunden zugeordnet sind. Auch ganz offiziell, würde ich jetzt nochmal sagen.
Das ist aber für euch als Bitcoin-Only-Anbieter auch schon ein gewaltiger Aufwand. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn ich irgendwie 600 verschiedene Coins anbiete bei irgendeinem größeren Anbieter. Die müssen ja dann, das ist ja ein unfassbarer Aufwand. Aber wie, also meine Frage läuft auf das hinaus. Wie macht, also wie geht sie das philosophisch an innerhalb des Unternehmens? Wie kann man quasi die Compliance und das Bitcoinertum unter einen Hut bringen? Oder anders gefragt, kann ich mich darauf verlassen, dass ihr das alles einhaltet, aber nicht übers Ziel hinausschießt, was diese ganze Compliance betrifft?
Naja, ich glaube, also diese allgemeine Frage kann ich so sicher mal mit Ja beantworten. Weil ich glaube schon auch, du kennst unseren Gründer Max auch, der da, glaube ich, eine ganz klare Linie hat, der sehr privacy-fokussiert ist, der sehr auch auf Datenschutz Wert legt, der wirklich hier auch so ein Ethos hat, warum er in dem Space ist. Und ich glaube, auch rein aus diesem Grund ist schon einmal sichergestellt, dass wir so eine Linie gehen. Ja, ich sage jetzt vielleicht, Responsible Compliance in dem Sinn, ich muss alles einhalten, aber wenn es Möglichkeiten gibt, ZB mit Daten sparsam umzugehen, dann werden wir das tun. Das müssen wir sowieso schon aus Sicht der DSGVO. Aber ja, die Frage, wie viel Spielraum hier bleibt, können wir natürlich nicht immer für alles im Vorfeld wissen, aber ich sage jetzt, im Hintergrund schwingt schon etwas mit, dass man sagt, wir müssen es einhalten, aber wenn es Möglichkeiten gibt, ZB sparsam, Datensparsamkeit anzuwenden, dann wird man es tun.
Okay, ich glaube, das ist das, was man
in die Richtung möchte.
Ja, ich meine, wie gesagt, das ist ja, es geht ja da um große Dinge. Ich meine, Privatsphäre ist ja heutzutage ein rares Gut. Dass Bitcoin ein wahnsinnig wichtig ist und nicht ohne Grund. Also der digitale Überwachungsstaat, sage ich einmal, wird immer stärker ausgebaut und wir sind eine kleine, aber wachsende Gruppe von Menschen, die sich da total real dieser Bedrohung bewusst ist, während die anderen herumrennen und keine Ahnung was, sich Sorgen machen über den Zustand irgendeiner Partei, als wenn das irgendeine Relevanz hätte, ja. Also ich habe manchmal den Eindruck, wir leben in verschiedenen Timelines fast schon. Ja? Und deswegen ist es wichtig, Firmen zu haben, denen diese Dinge bewusst sind.
Das ist es definitiv. Ich meine, ich kann da, wenn du willst, ein anderes Beispiel geben, wo wir gerade überlegen, etwas zu machen. Soll ich das Beispiel kurz bringen? Wir müssen ja, oder was ja auch passiert bei allen regulierten Anbietern mittlerweile, es gibt die Analyse-Software von Chainalysis, CipherTrace, CoinFirm, nenne sie Elliptic, dass ja Transaktionen, Herkunftsadressen, Transaktionen, Zieladressen ja geprüft werden. Diese Firmen gehen her und taggen quasi Adressen, die aus Ransomware-Attacken stammen oder aus, ich sage jetzt, illegalen Quellen. Jetzt prüfen wir hier Adressen an, die wir schicken, von denen wir bekommen. Das machen wir. Aber es gibt zum Beispiel hier genau einen Anknüpfungspunkt, wo man sparsam umgehen könnte. Und den evaluieren wir zum Beispiel gerade. Wenn ein Bitcoiner mit Adressen so umgeht, wie er eigentlich sollte, sprich sich jedes Mal eine neue Adresse generiert, wenn er etwas empfängt, dann handelt es sich um eine neue, logischerweise neue Adresse, die noch nie verwendet wurde. Eine Adresse, die noch nie verwendet wurde, kann keine Vergangenheit haben und kann auch keine negative Vergangenheit haben. Das heißt, was ich hier machen kann oder könnte, und das schauen wir uns jetzt gerade an, ist, wenn ich eine Adresse, also Kunde kauft Bitcoin, übermittelt uns eine Adresse. Wenn ich prüfe, ist diese Adresse schon jemals aufgetaucht oder nicht? Und für den Fall, dass sie noch nicht aufgetaucht ist, sage ich, sie hat keine Vergangenheit, sie kann keine Vergangenheit haben. Damit lasse ich sie zum Beispiel von so einem Tool nicht überprüfen, weil nur rauskommen kann, keine Kategorisierung.
Und es würde auch dann nichts rauskommen, wenn man sie überprüft?
Nein, in dem Fall, wenn ich sie überprüfe, was wir jetzt tun, kommt nichts raus, weil per se eine neue Adresse keine Vergangenheit haben kann, sonst wäre sie nicht neu.
Ja, aber das ist, glaube ich, wichtig, wenn gerade diese technischen Dinge natürlich für viele Menschen, auch für Leute, die in Bitcoin drin sind, jetzt nicht so geläufig sind. Das heißt, wenn ich sage, ich habe jetzt eine Wallet, vielleicht eine Bitbox, ja, und jedes Mal, wenn ich eine neue Adresse erstelle, dann können auch diese Analyse-Tools nicht mehr die Geschichte der anderen Adressen sehen. Ist das korrekt?
Ist korrekt. Bei der Einzeladresse nicht, nein.
Okay.
Weil diese Adresse hat ja keine Historie.
Ja, klar.
Aber XPub wäre wieder was anderes, aber auf der Adressebene.
Ja, klar. Ich glaube, das ist wichtig, dass man diese Dinge so auch mal erklärt und immer wieder auf, weil wir dürfen nicht vergessen, dass natürlich viele Menschen immer wieder neu dazukommen, ja, oder sich vielleicht auch gar nicht damit beschäftigt haben. Ich bin sicher keiner, der sich mit den technischen Details intensiv beschäftigt hat, oder intensiv, wahrscheinlich verglichen mit dem Durchschnitt schon, aber halt verglichen mit dem Durchschnitt der Bitcoiner weniger. Ein bisschen bizarr ist es schon. Also würde ich gerne zum Abschluss fragen, diese ganzen Regeln und alles, was da drüber gestülpt wird, diese ganzen Regeln, die jetzt dem Auto Bitcoin auferlegt werden für die Straßen, also für die Wege, für die Pferdepfade, ja, wird das Bitcoin stärken oder wird das Bitcoin potenziell wirklich behindern, glaubst du, in der Zukunft? Ist Bitcoin stark genug von den ökonomischen Incentives, um diese Regeln irgendwann auch wieder aufzusprengen? Oder kann es passieren, dass wir jetzt hier idealistisch sitzen und diese revolutionäre Technologie bewundern und dann trotzdem von der Bürokratie niedergeprügelt werden?
Schwierige Frage. Ganz schwierige Frage. Weil ich glaube, ja, es ist eine Frage. Sicher, glaube ich, können wir uns da nicht sein. Ich glaube, es gibt mehrere Szenarien. Also ich glaube mal per se, Bitcoin geht nicht mehr weg. Das wird weiter bestehen. Die Frage ist, in welche Richtung geht's? Wir werden Regulatorien immer weiter gezogen und wird Bitcoin dann irgendwann einmal drin gefangen werden? Oder kommt es jetzt vielleicht wirklich im Zuge einer Hyper-Bitcoinization wirklich zu einem Zustand, wo dann so viele Leute sagen, naja, mit diesen Regeln können wir nicht mehr, dass es das System einmal kippt. Und genau das ist aber, glaube ich, dann so eine schwere Frage wie eine Frage, gibt es zukünftig wieder Revolutionen?
Ja.
Also das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Ich glaube nicht, dass Bitcoin weltweit und überall den gleichen starken, harten Regelungen unterliegen wird. Schon aus dem Grund heraus, weil man es ja in vielen anderen Bereichen auch nicht geschafft hat. Mhm. Du hast keine einheitliche Steuergesetzgebung, du hast weiterhin Steueroasen. Also man hat es ja in dem Bereich schon nicht geschafft. Aber ich tue mir schwer zu beantworten, wo es wirklich enden wird. Aber umbringen wird es Bitcoin nicht. Die Frage ist nur, wie Bitcoin dann existieren wird, würde ich sagen.
Also so eine spannende Frage, dass wir jetzt nach erst 14, 15 Jahren Bitcoin schon auf dieser globalen, brutalen Gesetzesebene angekommen sind. Ja, und eh schon keine,
Man muss auf der anderen Seite schon auch sagen, dass diese regulatorischen Rahmenbedingungen schon auch einer neuen Technologie in einem gewissen Sinn wieder helfen. Also es ist ja auch da wieder sehr zwiegespalten. Auch wenn ich jetzt weiß und wenn viele Bitcoiner mit vielen Dingen natürlich überhaupt nicht einverstanden sind, auf der anderen Seite musst du sagen, über gewisse Regulierungen kriegst du es erst einmal in einen traditionellen Unternehmensbereich rein. Also zu einer Zeit 14, 15 hätte das auch eine große Firma nicht angegriffen und nicht angreifen können, weil einfach auch eine Regel fehlt. Da kann es im privaten Bereich machen, völlig in Ordnung. Aber ein großes Unternehmen, das einen gewissen Rahmen hat, kann ein Asset, das völlig im freien Raum schwirrt, auch nicht einsetzen. Also gar keine Regelung ist keine Lösung für das jetzige System und zu viel wahrscheinlich auch nicht.
Ich meine, du hast natürlich vollkommen recht, da bin ich bei dir und das ist so quasi erst mit einer Regel kannst du Bitcoin dann mehr oder weniger als trojanisches Pferd dann einschleusen und dann ist es einmal da und dann macht sein Bitcoin-Ding und dann können die Regeln auch wieder geändert werden. Bitcoin wird sich nicht ändern, aber die Regeln können geändert werden. Aber es ist halt auch eine faszinierende, also für uns Bitcoin ist ein faszinierendes mentales Modell, dass man quasi als Mensch, da kommt was Neues und dann wartet man, was der Staat, wie der Staat das definiert, bevor man überhaupt das angreift. Und man wartet und man wartet und man wartet ein bisschen länger. Und dann sagt man, da geht man auf Konferenzen und sagt, jetzt kommt ja bald die Regulierung und dann wartet man noch einmal. Und dann irgendwann kommt die Regulierung und sagt man, ach cool, jetzt hat mir der Staat endlich gesagt, was das ist hier. Das ist crazy.
Das ist crazy, ja. Bin ich bei dir.
Deswegen bin ich happy über die Bitcoiner, die da schon Widerstand leisten und daraus auch ein politisches Issue machen, weil ich glaube, dass das wird der nächste Schritt sein. Das sieht man jetzt schon in Amerika, das wird der nächste Schritt sein, dass Bitcoin auch wirklich als politisches Thema immer stärker in den Vordergrund tritt. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil wir in Europa zu wenig Bewusstsein haben über das, was in Brüssel passiert. Also ich glaube, dass die Amerikaner da weiter sind. Deswegen habe ich das vorher kritisiert. Wir beschäftigen uns viel zu sehr mit innenpolitischen Belanglosigkeiten. Aber gut, jetzt wollen wir hier nicht kulturpessimistisch sein. Thomas, vielleicht zum Abschluss. Hast du es bereut, in dem Bitcoin-Bereich zu arbeiten? Und wenn nein, was ich hoffe, dass die Antwort ist, was hast denn du für Botschaften vielleicht auch für jüngere Leute, die sagen, ich würde gerne in dem Space was machen?
Ich glaube, also zum einen, jetzt bin ich noch nicht so lange dabei, ich habe es noch nicht bereut, ich glaube, ich werde es auch nicht bereuen. Es macht für mich persönlich einfach Sinn. Und wenn jemand in den Bereich gehen wird, ich glaube, man muss einfach selber für sich überlegen, was will man. Und du hast, glaube ich, vorher gesagt, auch aus meiner Perspektive ist wahrscheinlich ein ganz guter Anknüpfungspunkt, an dem anzuknüpfen, was man bereits macht, was man bereits kann, und in diesem Bereich vielleicht eine Anknüpfung zu finden. Wenn du noch sehr jung bist und noch nie programmiert hast, dann wird es wahrscheinlich auch möglich sein, dir jetzt Programmieren und Entwickeln anzueignen und einen komplett neuen Weg einzuschlagen. Aber für viele wird wahrscheinlich eher der sinnvolle Weg sein, auf ihrer aktuellen Expertise anzuknüpfen und hier einfach den Anknüpfungspunkt zu Firmen in dem Space zu finden oder wenn jemand selbstständig ist, selbstständig in dem Bereich zu was machen. Aber einfach von dem eigenen Setup sich hier auch reinzutasten.
Ich glaube, das ist eine sehr gute Message, weil das darf man nicht unterschätzen, dass du ich glaube, viele Leute unterschätzen das, was sie bis jetzt gelernt haben oder was sie können und sehen ja nicht, ja, wenn Bitcoin ein Basisgeld ist, das irgendwie alle Lebensbereiche angreift, dann musst du auch in allen Lebensbereichen das umsetzen können, tätig sein können. Und ja. Also ich finde, eines der besten Beispiele ist vielleicht Salt and Daisy, die machen halt Müsli für Bitcoiner. Also es ist auch...
Ein Musiker kann einen Song machen. Ein Schriftsteller kann schreiben drüber. Jemand aus dem Finanzbereich kann hier Expertise einbringen. Also ich glaube, du hast die verschiedensten Bereiche und überall wird Bitcoin Unterstützung brauchen, aus meiner Sicht.
Das ist ein schönes Schlusswort, Thomas. Ich danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, dass du extra nach Wien gekommen bist. Bist du eigentlich so auf Twitter, Noster oder so? Treibst du dich rum? Kann man dich da folgen?
Noster bin ich jetzt, ich habe die Adressen nicht auswendig.
Na klar, das schickst du mir. Dann
aber ich schicke dir Nostra, auf Twitter werde ich anonym bleiben, bin ich aber. Aber die Nostra-Adresse werde ich dir schicken.
Haben wir schon mal Kontakt gehabt auf Twitter?
Nein.
Tatsächlich nicht?
Also jetzt nicht. Also ja, ich habe Beiträge von dir geliked, aber jetzt nicht.
Na gut, das ist ja Pflicht.
Im direkten Austausch.
Ja. Nein, ich finde es immer witzig, wenn ich auf die Bitcoin-Konferenzen gehe und ich werde natürlich oft erkannt, weil ich halt in der Öffentlichkeit stehe, aber wenn dann einer zu mir kommt und sagt, ja, ich bin der auf Twitter. Und ich, also die Namen merke ich mir nicht oder selten, okay. Aber wenn ich dann auf Twitter nachschaue, dass das Profilbild, da habe ich dann schnell eine Verbindung. Ja? Außer wenn es da solche Trends gibt, wie beim Hodl-Nauten oder jetzt mit der Skull of Satoshi, wenn plötzlich alle dasselbe Profilbild haben.
Dann wird es schwieriger.
Dann wird es schwierig. Thomas, alles Gute für die kommende Regulierungsherausforderung und die nächste Bitcoin-Reise für dich mit Coinfinity. Danke, dass du da warst.
Herzlichen Dank.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.